the show going, man.
Angel, what an interception.
Steps into it, passes, caught, Diggs, sideline, touchdown, unbelievable.
Ihr hört Cover 3, der Podcast für Fantasy Football.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Björn.
Schönen guten Tag.
Schönen guten Mittag und Rico.
Mahlzeit.
Wer ist denn Björn?
Brady. Ja, der Brady hat einen neuen Quarterback in seinem Team. Dazu kommen wir nämlich später. Diese Folge geht es um, und er feiert, diese Folge geht es um die erste Runde des Drafts, die wir einmal reviewen werden. In einem Patreon-Exclusive werden wir dann nochmal die weiteren Runden uns anschauen. Genau, so der Plan für heute. Ich habe noch die Ankündigung zu machen, dass es für die Patreons bald ein paar Artikel geben wird. Ich denke mal so 5, 6, 7, 8 werden da kommen zu Wide Receivern aus den späteren Runden, die für eure, vor allem für eure Dynasty Drafts natürlich sehr interessant sein könnten. Habe ich mir mal ein bisschen tiefer angeschaut, vielleicht nicht ganz so tief wie die Top Wide Receiver, die wir ja schon besprochen hatten. Aber ich denke, da kann man noch mal ein bisschen was mitnehmen. Ist dann natürlich nur meine Meinung. Von den anderen beiden könnte die abweichen, aber ich hoffe, ich kann euch da einen kleinen Überblick geben.
Also an der Stelle, Leute, es hat sich, glaube ich, noch nie so doll gelohnt, Patreon zu werden. Also man sieht, wir bespielen die Kanäle jetzt, ne? Also von Brady und mir habt ihr dann zumindest schon mal so diese Draft-Wünsche und so bekommen. Ihr seht, wir nehmen jetzt die neue Folge auf, weil zum Beispiel Running Backs und sowas, über die werden wir hier gar nicht schnacken. Dann haut Boni jetzt noch mal ein Special raus. Also meiner Meinung nach ist es der größte Akt der Selbstgeißelung, den man vornehmen kann, wenn man kein Patreon ist. Also da kommt ein bisschen was auf euch zu. Also überlegt euch das, Leute.
Einfach mal machen.
Jawohl. Genau, habt ihr noch irgendwas, was wir vorher bequatschen müssen? Ich glaube nicht. Wir haben, glaube ich, nichts weiter. Perfekt, dann darf Brady seine News abarbeiten.
Breaking News.
Jo, sind ein paar zusammengekommen. Waren ja 2 Wochen jetzt nicht in den News, weil letzte Woche habt ihr ja eine aufgenommene Folge bekommen von uns, weil Timo und ich in Putt-Party Trainingslager waren.
Ja, das erklärt so einiges.
Ja. Hat sich gelohnt.
Aber starten wir mal rein. Was haben wir denn so? CeeDee Lamb und Justin Jefferson, die würden dieses Jahr beide auf ihrer 5-Years-Option spielen, wollen aber einen neuen Vertrag, werden an den ganzen Off-Season-Programmen der Cowboys bzw. der Vikings aber nicht teilnehmen. So als klein, ein bisschen unter Druck setzen, sage ich mal. Die wollen halt beide einen neuen Vertrag. Werden sie aber wahrscheinlich vom Liga-Jahr oder vom Ligastart auch noch bekommen. Davon gehe ich ziemlich sicher aus. CJ Moore, das ist ein Cornerback der Lions. Der war letztes Jahr wegen Gambling gesperrt. Der ist jetzt ein Jahr wegen Gambling gesperrt. Es gibt aber 1-2 Spieler, die wieder reaktiviert wurden, die letztes Jahr gesperrt worden. Das habe ich gerade durcheinander geschmissen. Entschuldigung an dieser Stelle. Matt Ryan hat seine Karriere beendet. Ich glaube, er hat sogar noch mal bei den Falcons für einen Tag unterschrieben, um den als Falcons Quarterback oder als Falcons-Spieler zu beenden. War eine gute Karriere, würde ich behaupten. Hat zwar nicht für den Super Bowl gereicht, aber zumindest sonst sehr gut.
Er hat einen Folgentitel bekommen. Also wir hatten Mamedi Klimawandel Eis, hieß mal eine ganz alte Folge von uns. Also das ist ja mehr wert, als irgendwie in die Hall of Fame zu kommen oder sowas. Also von daher.
Also eigentlich alles erreicht. Super Bowl Sieg, scheiß drauf.
Passt.
Perfekt. Stimmt. Das war ein guter Folgentitel.
Ah, geht.
Ah, doch, finde ich in Ordnung. Du bist wieder zu so verrückten Titel.
In der Halbzeit im Super Bowl dominiert auf jeden Fall.
Was haben wir sonst noch? Die Broncos haben für Zach Wilson getradet, haben dafür einen 7. Runden-Pick noch mit abgegeben. 7. Runden-Pick doch abgegeben. Nee, bekommen. Entschuldigung, ich kann meine eigenen Notizen nicht lesen. Bin auch ein bisschen verwirrt. Und die Jets haben dafür einen 6-Runden-Pick bekommen, 2024, was im Endeffekt 50 Spots weiter oben war als der 7-Runden-Pick, den sie abgegeben haben. Also, das beschreibt auch den Preis vom ehemaligen 3rd-Overall-Pick. Nee, er war sogar 2nd-Overall-Pick damals. Also, hat sich gelohnt für die Jets. Bei den Chiefs, die ja letztes Jahr den Titel verteidigt haben, oder dieses Jahr, haben die Architekten des Erfolgs, Mark Donovan, Brad Reach und Andy Reid, das ist einmal der Präsident, der GM und natürlich der Head Coach, jetzt verlängert, stand nicht dabei, wie lange, aber es werden mehrere Jahre sein. Die Bengals haben Jack Browning geresigned für 2 Jahre, der war Free Agent, hat er letztes Jahr auch einige Starts gehabt, wo Joe Burrow raus war, haben damit einen altbekannten Backup-Quarterback wieder. Die Eagles und, also gegen die Eagles und die Falcons wird wegen Tampering ermittelt. Tampering ist, wenn du mit Spielern zu früh Kontakt aufnimmst, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Also du darfst die ja nicht frühzeitig kontaktieren, auch wenn die Free Agents wären. Und die haben sich da wohl nicht dran gehalten. Es kam in der Woche vorm Draft auf. Die Ermittlungen dauern aber noch an, deswegen wurden sie für diesen Draft nicht bestraft, aber es ist dann, wenn die Anschuldigung oder wenn das sich durchsetzt, dass das so war, dann werden sie bestraft werden. Das sind meistens dann Geld, also Geld, das man bezahlen muss und wahrscheinlich ein Draftpick, den man verliert. Da kann alles.
Aber die Falcons haben die Falcons haben sich vorsorglich schon mal selbst bestraft im Draft.
Die haben gesagt, okay, wir machen was anderes, dafür müssen wir keinen abgeben. Hat die NFL gesagt, das ist okay. Werden wir später zukommen. Dann war natürlich auch die Zeit, die 50-Years-Options zu ziehen. Da haben wir einige, die gezogen wurden, und zwar von Patrick Surtain, J.C. Horn, Jamar Chase, Micah Parsons, Trevor Lawrence und Travis Etienne. Ganz komischerweise wurde die 50-Years-Option für Justin Fields nicht gezogen. Bis jetzt. Oder habe ich da was verpasst, die letzten 2 Tage? Nee. Weil du so komisch geguckt hast, Rico. Hat dich auch überrascht, dass sie die nicht gezogen haben.
Ja, wollte sagen, es wäre für mich eher die Überraschung, wenn sie gezogen hätten, aber nee, nichts passiert.
Ja. So, was haben wir dann noch? Die Bears verlängern mit Assistant GM Ian Cunningham. Hat jetzt auch ein ganz gutes Team zusammengestellt mit seinem Chef zusammen. Die Ravens haben mit Rashad Bateman verlängert. Der ist bis nach der 2026er Saison also seinen Vertrag verlängert. Die Lions haben mit Penei Sewell und Amon-Ra St. Brown verlängert. Bei Penei Sewell sind es 4 Jahre 112 Millionen 85 garantiert. Und bei Amon-Ra habe ich es nicht gefunden, aber es waren auch 4 Jahre über 100 Millionen. Er ist auf jeden Fall gerade damit der bestbezahlte Wide Receiver, oder hat AJ Brown ihn wieder überboten?
Müsste ich gleich nochmal rausrechnen, aber es waren 4 Jahre 120, sind 30 im Schnitt. Nee, dann hat ja AJ Brown ihn überholt. AJ Brown hat 32.
Ja, das war natürlich klar. Aber ich denke, beide verdient, beide aus dem 2021er Draft der Lions, da haben sie auf jeden Fall 2 gute gefunden. Genau, das kam, glaube ich, wenige Stunden vor dem Draft, dass AJ Brown dann verlängert hat. 3 Jahre 96 Millionen, 84 garantiert, ist damit dann der bestbezahlteste Wide Receiver. Passt. Dann eine wichtige News, die ich mir rausgeschrieben habe, weil ich sie einfach so super finde. Kennt ihr die Guardian Caps?
Ja, sie sind jetzt legal.
Die dürfen Spieler, wenn sie wollen, jetzt auch im Spiel tragen. Ich bin gespannt, wer es macht.
Also was immer hilft.
Sag so mit einer auflaufen.
Ich wollte sagen, also wem immer es hilft, und wenn dadurch Kopfverletzungen vorgebeugt werden und wir Fantasy-Spieler länger spielen können, bitte gib alles. Aber ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber wir spielen ja selber und mir ist der Helm eigentlich schon zu viel. Ich will eigentlich so schon, wenn ich jetzt überlege, dass ich da noch so einen Luftballon irgendwie da oben drüber habe. Also mich würde das brutal abfacken.
Ja.
Also ich gehe davon aus, dass wir die nicht großartig sehen werden. Also ich habe gesehen, wie die Leute beim Draft rumgelaufen sind, als ob sich da irgendjemand diese Cap überzieht auf dem Feld. Nie im, aber dann irgendwie schön die Kette unterm Pad haben. Also das ist ja richtiger Quatsch.
Ja, ich wollte es einfach mal, weil ich es lustig fand, mit reinnehmen. Dann hatten wir noch einen Trade am Draft Day. Ich glaube, am dritten Tag müsste es gewesen sein. Da haben die Jets John Franklin Myers zu den Broncos getradet, aber für einen 6-Runden-Pick 2026. Also nicht der Rede wert. Dann kam gestern eine News, da dachte ich erst, was ist jetzt los? Tank Dell wurde angeschossen. Es wurde dann aber, oder es ist doch nicht so schlimm, wie man dachte. Es ist wohl nur eine kleine Wunde. Er ist auch schon aus dem Krankenhaus raus und soll wohl auch nicht irgendwas Größeres sein. Wurde wohl irgendwie in einem Nachtclub in Kalifornien, Südkalifornien, glaube ich, angeschossen. Auf jeden Fall in einem Nachtclub. Es war auf jeden Fall erstmal ein Schocker, ist aber nicht so schlimm. Und auch nicht so schlimm wie damals bei Brian Robinson. Und dann haben wir noch, haben wir nämlich vorhin schon gefragt, was macht Zeke Elliott eigentlich? Und die Cowboys dachten sich, wir brauchen Zeke Elliott zurück. Haben wir auch keinen Running Back, glaube ich, geholt im Draft. Also müssen da auch was tun. Es stand jetzt noch aus, dass er halt die ganzen Testzeit bestehen muss, körperlich. Aber ansonsten wird er zu den Cowboys zurückkehren. Das wäre es so von meiner Seite.
Ja, und man merkt, dass Brady Urlaub hatte. Ich habe nämlich nichts zu ergänzen. Der Junge hat mir alles weggegrast. Das ist, glaube ich, Premiere. Sonst hatte ich zumindest immer noch mal eine kleine News. Heute tatsächlich gar nichts. Aber zu Zeke Elliott, ich bin sehr happy. Falls ihr bei Twitch oder bei YouTube guckt, habt ihr vielleicht gesehen, Intro ist ja dasselbe geblieben, nur es gibt ein neues Video dazu. Und ganz am Anfang in dem Video geben sich Dak Prescott und Zeke Elliott so eine Bro-Fist da, als sie bei den Cowboys waren. Ich fand's aber sehr gut, deswegen habe ich es reingeschnitten und dachte, gut, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber aktueller denn je. Wir sind wieder da.
Als ob er es wusste. Man hat
einfach eine Glaskugel.
Ja, schön wär's. Dann hätte ich nicht 2 Jahre in der Hörerliga gepimmelt.
Gut, wenn's das war, Thema der Woche.
Let's get to work. Das Thema der Woche.
Jawohl, wir starten direkt rein mit Pick Nummer 1 des 2024er Drafts und das war nicht sehr überraschend, Caleb Williams zu den Chicago Bears. Und ich muss sagen, die Offense macht mir als Packers-Fan ein bisschen Sorgen. Die sieht schon ziemlich, ziemlich gut aus und ich hatte letztens irgendwie überlegt, was ich in der Superflex Dynasty mache, weil ich eigentlich nicht unbedingt einen Quarterback brauche, aber ich komme nicht an Caleb vorbei. Also ich muss ihn mitnehmen. Und ja, das ist schon krass. Und ich glaube auch aus Redraft-Sicht kann Caleb Williams direkt eine gute Rolle spielen. Wie seht ihr das? Rico nickt so ein bisschen leicht.
Ja, also absolut geiler Fit. Pick 9, nee, 9 war es nicht, 8, doch.
Neun
kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen, was er da auch noch zusätzlich bekommen hat. Boni hat es ja schon angesprochen. Also waffenmäßig ist das wirklich, in der Form habe ich es, glaube ich, auch noch nicht gesehen, dass ein Rookie-Quarterback in solche Umstände gerät. Das ist tatsächlich relativ neu. Ich bin hyped. Ich bleib auch dabei, dass ich glaube, dass es eigentlich ein ganz fallender Junge ist. Wir hatten ja gesagt, dass er eventuell so ein bisschen Issues hat, weil man da vor der Season was gehört hat. Ich glaube, jeder, der den Draft gesehen hat, hat gesehen, dass der sich, glaube ich, nicht hingestellt hat und gesagt hat, er hat keinen Bock auf die Bears. Also der Junge wirkte hyped. Der hatte, glaube ich, Bock auch für die Bears zu spielen. Superflex, ja, du wirst nicht dran vorbeikommen, dass es der 101 ist. Der wirst du den auch auf QB2 spielen können. Wahrscheinlich sogar High-End-mäßig. Und ansonsten, was eine Redraft-Liga angeht, glaube ich, dass er auch in dieses Gefilde trifft, dass das so einer von denen sein kann, wenn du sagst, okay, ich gehe auf keinen Quarterback und nehme dann irgend so eine Wildcat mit relativ spät, könnte das tatsächlich selbst in seiner Rookie-Saison jemand sein, der aufgrund dieses Waffenarsenals wirklich einen Shot hätte, in der Redraft-Liga interessant zu werden. Also ja, perfekte Umstände. Und obwohl er ja jetzt nicht der Ultra-Rusher ist, könnte der tatsächlich in Year One für mich direkt Relevanz entwickeln in einer Redraft.
Stimme ich zu.
Okay, dann würde ich Rico mit Nummer 2 weitermachen lassen, damit Brady uns die Nummer 3 präsentieren kann.
Ja, Jaden Daniels ging an 2 zu den Commanders, Heisman Trophy Winner. Wir hatten ja auch schon ein bisschen gemutmaßt, in welche Richtung das geht. Es war ja eigentlich nur Pick 2 und 3, in welcher Reihenfolge gehen sie. Es ist dann diese Reihenfolge geworden. Brady ist, glaube ich, ganz happy damit. Was können wir von Jaden Daniels erwarten? Also Jaden Daniels ist natürlich super interessant, weil halt dieses unfassbare Rushing-Upside. Ansonsten finde ich, dass der Fit auch noch so der beste ist. Also ich hätte ihn jetzt nicht bei den Patriots gesehen und ich hätte ihn jetzt auch nicht zwangsläufig bei den Vikings oder so gesehen. Ich finde, der Fit mit den Commanders ist schon ganz gut, gerade weil da ja Cliff Kingsbury jetzt in der Offense ist. Das passt eigentlich relativ gut, gerade weil er auch ein extrem guter Deep Throw Werfer ist. Da haben wir Terry McLaurin und Jahan Dotson. Auch da gibt es schlimmere Anspielstationen. Der wird jetzt, glaube ich, auch nicht direkt in Jahr 1 da die Stadt niederreißen müssen, um sich da zu beweisen. Also ich glaube, das ist ein okayer Spot. Mir wäre er für eine Redraft-Liga wahrscheinlich zu heiß. Man kann natürlich so ein bisschen drauf zocken, dass man den vielleicht, wenn wir sagen, okay, wir nehmen vielleicht zwei Quarterbacks mit, um vielleicht einen auf der Bank zu haben. Wir haben es vor 3 Jahren oder so, glaube ich, mit Trey Lance des Öfteren mal besprochen. Dann kann man ihn mitnehmen, weil er halt eigentlich unfassbar interessant ist durch dieses Rushing-Upside. Und tief werfen kann er, da hat er Waffen. Also kann auf jeden Fall funktionieren. Superflex-mäßig, wie gesagt, ich bin bei Superflex immer nicht so der größte Experte, weil ich es persönlich nicht spiele. Aber auch da muss man ihn auf jeden Fall auf der Pappe haben. Denn wenn wir sagen, ey, selbst in Redraft kannst du dir den auf die Bank setzen, dann wisst ihr auch, dass ihr den dementsprechend auch in der Superflex wunderbar spielen könnt. Also ich weiß nicht, wie die Rankings da in der Superflex aussehen. Werden wir vielleicht auch Patreon-mäßig nochmal so ein bisschen Ranking-mäßig bei den Rookies dieses Jahr reinschauen? Fragezeichen, mal schauen. Da könnte man dann nämlich auch mal diskutieren und ich glaube, da wäre Jaden Daniels aufgrund dieses Rushing Upsides eventuell wirklich sogar der zweite Pick, der da vom Board gehen könnte. Aber Redraft-mäßig, ja, wie gesagt, könnte so in diesem Bankplatz rutschen, aber wie gesagt, das ist für eine Liga, wo wir 12 oder 14 Quarterbacks haben, ist das halt als Rookie schon extrem viel, wenn wir hier sagen, ey, wir reden hier über einen potenziellen Starting-Spot.
Finde ich, passt auch ganz gut, wenn du sagst, so der zweite Quarterback, den man vielleicht nochmal spät mitnimmt und am Ende vielleicht ein richtiges Schnäppchen, sage ich mal, geschlagen hat, so ein Redraft-Liga, weil er durch seinen Rushing-Upside einfach extrem gut sein wird. Aus deiner Sicht wird er erstmal die Nummer 2 für mich sein, einfach wegen dem Rushing-Upside und dem besseren Waffenarsenal. Sonst hätte ich da eigentlich auch nicht viel mehr zu sagen. Passt.
Ich hätte noch zu ergänzen, dass die Commanders an 100 auch noch einen Wide Receiver gezogen haben. Luke McCaffrey. Und aufgrund des Namens musste ich den natürlich als Artikel mit reinnehmen. Den habe ich schon geschrieben. Kommt bald.
Kann man ja auch mal reinschauen.
Kleiner Bruder von Christian, ne?
Genau. Ich glaube, er war sogar da. Ich habe das Video gesehen, als er den Anruf bekommen hat. Sie haben jetzt tatsächlich Christian nicht groß aufgehangen, aber ich glaube, er war im Hintergrund bei der Kamera schwenk zu sehen.
Ja, ich glaube, die Freundin von Christian hat das auch gefilmt. Ja, die waren, glaube ich, da. Dann Brady, Nummer 3.
Geil, ne? Hab ich 10 Minuten lang gebetet. Kannst du mal Timo fragen, Rico, wie ich da saß. Bitte mach da einfach keine Scheiße.
Hat Boni dir erzählt, was ich ihm am selben Tag noch geschrieben habe, privat?
Nee.
Ich habe hier privat nämlich noch geschrieben, bitte denk dran, wenn der Pick ist, dass du die Kamera auf Brady hältst, sollte es JJ werden.
Gefilmt, aber leider.
Sehr gut. Weil, hab schon gesagt, mach unbedingt ein Video. Wenn es JJ wird, will ich diesen Clip haben, den wir irgendwo online stellen.
Ich wäre direkt nach Hause gelaufen. Also direkt.
Ja, und wir hätten es auch Video gehabt, aber so nicht gekommen, von daher.
Ja. Nee. Also aus NFL-Sicht bin ich da zufrieden mit. Aus Fantasy-Sicht muss man dann mal gucken. Also sie haben zumindest ein bisschen was für sein Waffenarsenal nochmal gemacht. Aus Dynasty-Sicht finde ich, ist er QB3, weil er halt einfach das beste Talent mitbringt. Dann und ansonsten muss man halt gucken. Also es gab ja mal die Gerüchte, dass er vielleicht nicht direkt starten wird, sondern Jacoby Brissett. Das halte ich oder das glaube ich nicht persönlich. Aber über einen Weekly-Streamer wird er bei mir im Jahr 1 nicht herauskommen, auch wenn ich ihn sehr mag, habe ich auch in der Draft-Vorschau gesagt. Aber mehr als Weekly-Streamer ist da momentan nicht drin. Dazu fehlen halt noch 1-2 Waffen und vielleicht zum Ende des Jahres mal gucken, ob man ihn dann vielleicht auch mal ein bisschen länger spielen kann. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das so seine Rolle für dieses Jahr.
Ich glaube, ich würde ihn auch über Leuten wie Bo Nix und sowas nehmen, was einfach so das Talent und sowas angeht. Aber er ist für mich halt wirklich, bei den ersten beiden reden wir darüber, die kannst du in Redraft vielleicht spielen, und Drake May, da muss man halt sagen, Talent, gar keine Frage, aber dafür sind die Umstände da einfach noch nicht gegeben, als dass du sagen kannst, bei Redraft wird er wahrscheinlich nicht großartig relevant werden dieses Jahr. Aber was Brady auch schon gesagt hat, Talent ist dann, glaube ich, so groß, als dass du sagen kannst, okay, Dynasty-mäßig und so sollte er schon als dritter Quarterback zumindest vom Board gehen. Da sehe ich ihn dann auch tatsächlich bedeutend über einem Penix, und dann halt auch besser als zum Beispiel ein Bo Nix oder ja, wahrscheinlich auch als ein J.J. McCarthy.
Ja, Pick Nummer 4. Auch ein Traumpick, wie ich finde. Marvin Harrison Jr. Findest du nicht? Oh, da, na gut, können wir gleich
noch. Naja,
ja, weil es ist
NFC West. Ansonsten,
nee, also, an sich ist schon gut. Ach so, okay, ja, Marvin Harrison zu den Arizona Cardinals. Wir haben gesehen, Kyler Murray freut sich. Und man muss sagen, es wird direkt einschlagen mit Marvin Harrison Jr. Und ich finde auch, durch Trey McBride und auch Wilson, glaube ich, heißt er, ne? Wilson, heißt er Wilson?
Ja.
Der zweite Receiver, ja. Finde ich als zweiten Receiver vollkommen in Ordnung, neben Marvin Harrison und Trey McBride. Die Offense wird auch sehr, sehr viel besser aussehen. Und ja, das passt gut auch für eine Redraft. Würde ich Marvin Harrison ziemlich weit oben ansiedeln.
Es ist für mich gleich in einem Wide Receiver 2 Tier. Also, wenn du den ranking würdest, also in der Top 25 oder in der Top 24 wäre es ja dann, würde ich ihn sofort sehen, bin ich ehrlich. Also, gibt es für mich eigentlich keinen Zweifel, weil Kyler Murray ein guter Quarterback ist und er halt einfach so gut und NFL-ready kommt. Also, ich wüsste jetzt nicht, was ich machen müsste, um ihn auf Wide Receiver 3 dann halt nur zu stellen. Dafür würde ich ihn nicht sehen. Und Dynasty-mäßig, wenn es halt keine Superflex-Liga ist und du den nicht an 1-0-1 ziehst, dann hast du wahrscheinlich irgendwas ganz verkehrt gemacht. Und selbst wenn du 1000 andere Needs hast, dann musst du den an 1-0-1 ziehen. Das ist dann halt der Luxus-Pick, den du hast. Aber wenn du 1-0-1 hast, hast du meistens Needs. Viele.
Kommen wir zu Ricos Rookie-Skepsis.
Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also Marvin Harrison ist, Dynasty-mäßig brauchen wir da nicht drüber reden. Das ist der wahrscheinlich beste Wide Receiver, den du irgendwie ziehen kannst. Der kommt jetzt schon zu einem guten Quarterback. Da wird um ihn herum ein bisschen was aufgebaut. Also Dynasty-mäßig wirst du an dem deinen Spaß haben, gar keine Frage. Redraft-mäßig, ja, ich tendiere irgendwo zwischen Wide Receiver 2 und 3. Das Problem, was ich mit ihm habe, ist so ein bisschen, Kyler Murray hat bisher mit erst einer Person gezeigt, dass er überhaupt die Möglichkeit hat, einen Wide Receiver auf Top 15 Niveau zu heben. Und das war DeAndre Hopkins. Und da muss halt sowas wie Marvin Harrison dann auch erstmal hinkommen. Also Kyler Murray ist jetzt nicht der fantasy-freundlichste Quarterback, was die Wide Receiver angeht. Deswegen, ja, vom Namen her und so, und weil an sich die Location ja gut passt, verstehe ich, dass man sagt Wide Receiver 2. Ich weiß halt noch nicht, wie doll ich drauf vertraue, wenngleich ich auch sage, okay, zweistellige Targetzahlen oder so sind da definitiv drin und dann wird sich die Produktivität irgendwie einstellen. Aber mir fehlt irgendwie noch so dieses kleine Fünkchen. Stand jetzt, je weiter wir in die Analysen reingehen werden, desto besser wird das dann wahrscheinlich auch. Aber Stand jetzt gefällt mir dieses Kyler Murray-Ding noch nicht, weil Kyler Murray halt in der Vergangenheit die Leute noch nicht so abgeholt hat, finde ich.
Okay, dann mach doch mal bitte gleich die 5, Rico.
Ey, Joe Alt ist der größte NPC, den ich je auf diesem Planet gesehen habe. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe mich nicht mehr einbekommen vor Lachen. Habt ihr dieses Video gesehen, als er in diesem Sessel sitzt und aufsteht? Also einfach, als er den Draft-Call bekommen hat? Das ist der Wahnsinn. Bitte guckt es euch an. Also der Typ ist halt wirklich ein Gigant. Also das ist Wahnsinn. Kennt ihr von Jim Knopf noch Mr. Turtur? Also der sieht genauso aus. Das ist so ein Leuchtturm und er sitzt da in seinem Stuhl, beziehungsweise in so einem Sessel und will dann halt auch so aufstehen, Freundin und alle umarmen und wie lange er braucht, um überhaupt aufzustehen und steht da so behäbig und ey, wirklich, er sieht aus, als wenn er so richtig schlecht in der Beta-Phase von Rockstar für GTA 6 entwickelt wurde. Ganz, ganz komisch, aber ja, ist wahrscheinlich der beste Liner, ist unfassbar wichtig für die O-Line, traurig, dass es natürlich nicht Neighbors geworden ist, aber über O-Liner müssen wir jetzt nicht so lange reden, aber klar, Neighbors würde einem Justin Herbert auch geil zu Gesicht stehen. Ich verstehe aber auch vollkommen, dass sie sagen, okay, jetzt müssen wir hier erstmal bei der Line draufgehen und ja, die Chargers haben an anderer Stelle nochmal ein bisschen auf Wide Receiver was gemacht, das wird aber dann halt erst im Patreon-Exclusive an die Reihe kommen. Von daher, ja, ist okay, aber kein Fantasy-Impact.
Ja, ich finde auch, man sieht mit diesem Pick ganz klar, dass man die Chargers, wenn man nicht Fan ist, dieses Jahr echt nicht angucken braucht. Dieses Team wird Run First sein, da wird nur gelaufen. Wenn die mal hoch zurücklegen, weiß ich nicht, wie die das ausgleichen wollen. Ja, das wird nicht so schön.
Wird halt Michigan Football.
Ja. Gut. Ja, braucht man dazu nicht sagen. Dann Brady, Malik, Neighbors.
Joa, finde ich eigentlich einen guten Fit bei den Giants, weil so ein Outside-Receiver nicht unbedingt braucht. Ein Chargers wäre natürlich geiler gewesen. Was würde ich aus Redraft-Liga-Sicht sehen? Im besten Fall, wenn wir mit drei Wide-Receivern spielen, vielleicht Wide-Receiver 3, aber Low-End. Für Flex reicht's aber auf jeden Fall, weil er halt ein super Talent ist. Und aus Dynasty-Sicht, finde ich, kannst du dich streiten, ob du ihn als Wide Receiver 2 oder 3 haben möchtest. Ist für mich beides okay. Was er sein Vorteil halt sein wird, er wird halt mehr Impact im Jahr 1 haben als der andere Wide Receiver, zu dem wir später noch kommen, weil er halt einfach dann gleich eigentlich, also er ist halt die Nummer 1 dann, ne, auf dem Feld. Also als Wide Receiver wird er die Nummer 1 sein. Ich hab Bock, weil Brian Daboll wird da schon irgendwas draus zaubern. Ich hoffe, Drew Luck wirft ihn gut an.
Ja, also für mich, ich muss sagen, das ist halt das Problem mit guten Receivern bei schlechten Teams. Hat man die letzten Jahre immer wieder gesehen, dass da sehr viel mehr möglich wäre. Und aus Redraft-Sicht ist das dann meistens eher ein bisschen zu hoch gepickt, wenn man nach dem Receiver-Talent geht und das Team ausklammert. Deswegen kann ich mir ihn bei mir im Redorf-Team weniger vorstellen, weil der Hype wird zu groß sein um ihn. Dynasty, ja, für mich hatte ich ja schon mal gesagt, bleibt es die Nummer 3.
Ich bin genau da, wo ihr auch seid. Also ich finde aus Fantasy-Sicht den Fit echt beschissen, was aber halt einfach jetzt an Jahr 1 liegt, weil wir einfach nicht den Quarterback haben, der seine Stärke wahrscheinlich so zeigen kann. Außer Daniel Jones oder Drew Luck machen da jetzt irgendwie den nächsten Step. Aber ansonsten, wenn dir jetzt wie Brady, der ihn ja wahrscheinlich an 1-0-2 in unserer Dynasty ziehen wird mit einem Quarterback, machst du damit echt nichts falsch, weil den Jungen reitest du in der Dynasty 10-12 Jahre und da wird früher oder später dann natürlich auch ein anderer Quarterback stehen. Und der wird auch so schon seine Punkte aufrufen. Also Redraft-Sicht bin ich auch da bei dem, was Bruni gesagt hat, wird den Weg nicht zu mir finden, weil dafür werden seine Zahlen wahrscheinlich einfach nicht krass genug sein, aber der Hype wird mehr und mehr reinscheppern. Von daher, ja, passt. Aber für mich auch relativ ähnlich, wie den Vergleich hattet ihr gerade auch schon anklingen lassen mit der Nummer 9, weil die beide jeweils ein Problem haben. Der eine, dass er in einem zu crowded Room ist und der andere, dass er keinen Quarterback hat. Von daher würde ich sie auch ungefähr ähnlich listen, was Dynasty und insbesondere Redraft-Value angeht dieses Jahr.
An 7 haben die Titans ihre O-Line verstärkt, nachdem sie in der Free Agency ja schon auf Wide Receiver gut nachgelegt hatten. Haben sie sich J.C. Latham geholt? Hat da jemand einen Take zu? Ansonsten machen wir weiter.
Wichtig und richtig.
Von Alabama.
Okay. Dann die Nummer 8, die Falcons. Ian Rappaport hat's noch ein paar Minuten vorher gesagt, live, und Brady und ich haben uns angeguckt.
Same.
Ja, wahrscheinlich. Same. Wahrscheinlich passiert das jetzt. Und dann ist es doch passiert. Michael Penix Jr. ist zu den Falcons gegangen, nachdem die Falcons Kirk Cousins für vier Jahre geholt hatten. Man muss sagen, letztes Jahr ist deutlich geworden, dass ein guter Backup-QB essentiell sein kann. Aber ob es dann Pick Nummer 8 im Draft sein muss, fraglich.
Wann ging Spencer Rattler? Fünfte 150. Runde?
6. Das ist...
Also ich weiß, dass Pick 150 war. Müsste fünfte, sechste Runde sein.
Ja. Das wäre der bessere Backup-Quarterback gewesen und du hättest in der ersten Runde was machen können, was dir weiterhilft.
Ja, also ich finde auch, hier müssen wir so ein bisschen unterscheiden. So aus Fantasy-Sicht können wir das nämlich ganz kurz machen. Der ist Redraft-mäßig nicht relevant. Und Dynasty-mäßig müsst ihr euch das sehr, sehr gut überlegen. Denn hier der Take, und hier werden wir eigentlich eher über das NFL-mäßige reden, weil es ja der Schocker eigentlich aus Runde 1 war. Du gibst Kirk Cousins in den ersten 2 Jahren 90 Millionen garantiert. Da kommst du nicht raus. Also egal, was Michael Penix im Trainingslager zeigt, du kannst ihn quasi nicht starten, weil Kirky 90 Millionen frisst. Und das ist halt einfach so der Knackpunkt. Deswegen können wir es aus Fantasy-Sicht kurz machen. Ich verstehe den Take, dass man sagt, ey, okay, man will einen guten Quarterback haben und dafür kann man auch mal einen First-Rounder drauf werfen. Siehe Jalen Hurts bei den Eagles damals, siehe Jordan Love bei den Packers. Das ist ein Ansatz, den verfolgen mittlerweile mehrere und das hat bisher auch öfter gut geklappt. Aber wir reden hier von einem Top-10-Pick und also wirklich, du holst den Quarterback. Einen 24-jährigen Quarterback holst du dir früh, damit du quasi seine Prime dann ausnutzen kannst. Und klar, hinter Kirky lernen wird jetzt auch nicht das Schlechteste sein. Aber der wird vor 2026 das Feld nicht sehen, sollte nicht irgendwas Unvorhergesehenes passieren. Und dann wird er mit 28 oder so seinen ersten NFL-Start oder sowas haben. Also deswegen ist dieser Sinn von diesem Pick einfach überhaupt nicht da. Also Michael Penix, wir brauchen ja nicht mal großartig über die Personen an sich reden, weil er so weit von diesem Feld entfernt ist. Es gibt kein Szenario, in dem er startet, wenn Kirk Cousins nicht gerade sagt, okay, meine Reha verläuft so beschissen, dass ich nicht spielen kann. Deswegen brauchen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten, ob der da reinpasst oder sonst irgendwas, weil er in den ersten 2 Jahren nicht relevant sein wird. Und ja, also deswegen Grundprinzip verstehe ich an der Stelle auf gar keinen Fall, wenn du Kirk Cousins gerade für, du kommst halt auch nicht aus diesem Vertrag raus. Deswegen, wenn du ihm den Vertrag gibst, dann ergibt das alles keinen Sinn. Und bei dem Dynasty-mäßig, den würde ich wirklich so weit hinten jetzt anstellen, obwohl ich ihn jetzt irgendwie vom Fachlichen gar nicht so weit hinten hatte. Dynasty-mäßig ist er so uninteressant dadurch geworden, als dass ich wahrscheinlich sowas wie Spencer Rattler oder so sogar vor ihm sehen würde.
Da kannst du bauen nix auf jeden Fall. Und wie Safe. Du schon sagst, Spencer Rattler hat eine reellere Chance, früher zu spielen als er.
Definitiv, definitiv. Also wirklich, vor 26 wirst du auch in der Dynasty nicht mit Michael Penix starten und willst du jetzt irgendeinen Pick ausgeben, wenn es nicht gerade ein später Dritter oder Vierter oder sowas ist in deiner Dynasty, um dir den 2 Jahre auf die Bank zu setzen, also 2 Jahre im Bankplatz dafür verschwenden, dass du nicht mal weißt, ob du ihn evaluierst. Ich habe das mit Jordan Love gemacht, aber ich konnte den dabei halt auch so ein bisschen evaluieren, aber das ist ja letzte Müll.
Ja, also dann ja, ich habe auch nicht mehr dazu zu sagen. Ich habe mich genug lustig gemacht. Dann würde ich Brady bitten, Romo Dunze uns näher zu bringen.
Oh, 9 zu den Bears dann. Hatten wir eigentlich auch schon. Also es ist ähnlich wie bei Malik Neighbors, finde ich, auch aus Redraft-Sicht und aus Dynasty-Sicht. Wenn Keenan Allen den Vertrag nicht verlängert, dann, er hat ja jetzt nur noch ein Jahr Vertrag, dann wird es ab Jahr 2 natürlich noch mal ein bisschen geiler. Ist euch überlassen, wen ihr da nehmen würdet von beiden. Also, ich finde halt, also die passen halt beide sehr gut. Kann man die zusammenfassen, dass das sehr gut ist? Das Gleiche ja. Für nächstes Jahr.
Nee, ich glaube auch, dass Keenan Allen das letzte Jahr auf einem hohen Niveau drin hat. Ich hatte ihn ja letztes Jahr schon abgeschrieben. Vielleicht hat er jetzt halt das Jahr noch, aber dann. Ich glaube, in Jahr 2 könnte er schon die Nummer 1 werden auf Wide Receiver für die Bears. Aber in Jahr 1 Redraft würde ich auch die Finger von lassen.
Same. Also lass uns nur mal projecten, was der denn vielleicht fängt, wenn du DJ Moore hast, Keenan Allen, Cole Kmet, Gerald Everett, du hast noch einen Running Back. Also projecte mal, wie viele Catches der haben wird. Das wird nicht ansatzweise in die zweistelligen Zahlen gehen und dadurch ist es halt nach oben hin gedeckelt. Dreistellig, sorry, danke. Also deswegen, was wird er machen? Lass den seine, wenn es gut läuft, 70 Catches oder Targets oder sowas sehen. Das wird halt irgendwann nicht reichen. Ich sag auch, ab Jahr 2 super interessant. Auch hier ähnlich wie Malik Neighbors, Dynasty-mäßig saugeil, Redraft-mäßig. Wird einfach nicht so viel übrig bleiben können.
Vor allen Dingen wird er wahrscheinlich in Jahr 1 auch fast ausschließlich Outside spielen, weil Keenan Allen und DJ Moore halt eher diese Underneath-Waffen dann sind.
Ja, ich denke auch, dass er viel X spielen wird. Okay, die Vikings sind dann nochmal einen hochgegangen an 10 und haben sich JJ McCarthy geholt. Hat ein bisschen Angst bekommen, weil Panic schon weggegangen ist. Nein, JJ McCarthy war auch zu erwarten. Wir haben ja auch über ihn schon ausführlich gesprochen. Für ihn natürlich ein guter Fit, wenn Jefferson, Addison, da kannst du auch auf jeden Fall in schlechtere Situationen kommen. Und er wird halt direkt Starter sein. Davon können wir ausgehen. Aber Redraft nicht interessant. Dynasty, ja, wäre dann wohl der vierte.
Ich habe geschrieben zwischen 4 und 5. Also ich würde mich nicht drauf stürzen, dass ich Bo Nix hinter ihnen setzen würde. Das einzige Fund, was er halt hat, wie du gerade schon gesagt hast, ist halt, dass er halt ein absolut gutes Receiving Core hat. Und das ist eigentlich das einzige Argument, was er irgendwie für sich hat dieses Jahr. Oder was heißt dieses Jahr allgemein? Wir waren ja eh alle nicht so hoch bei ihm, aber weiß ich nicht. Also, wenn ich in der Dynasty in der Range wäre, wo ich mich zwischen ihn und Bo Nix entscheiden würde, wäre es schwierig und ich Quarterback brauche, sage ich ganz ehrlich. Wäre schwierig für mich.
Also für mich ist er schon vor Bo Nix. Was mir halt einfach gefällt, Wide Receiver habt ihr schon angesprochen, Kevin O'Connell. Ich halte halt wirklich viel von Kevin O'Connell, da passt der rein. Ich glaube, das wird was. An der Stelle lobe ich auch die Vikings, dass sie nicht für ihn derart hochgegangen sind. Also sie sind letztlich einen hochgegangen, damit sie dann nicht gesniped werden. Aber dass sie jetzt quasi nicht für ihn gereached haben an 5 oder sonst irgendwas, finde ich gut. Ich finde, der Fit, das passt. Man muss aber halt auch sagen, ey, die haben sich Sam Darnold geholt. Wir wissen gar nicht, ob der in Woche 1 zum Beispiel startet. Aus Dynasty-Sicht, ja, ich sehe ihn, glaube ich, noch so ein bisschen vor Bo Nix. Bei Bo Nix, das finde ich alles so ein bisschen sehr kurzpassspiellastig, aber ja, mir gefällt der Fit an sich und ich glaube, Kevin O'Connell könnte da einen sehr funktionalen Quarterback draus basteln. Von daher wäre er für mich die 4, aber auch eher in der Superflex überhaupt interessant. Also in der Dynasty One Quarterback brauchst du JJ McCarthy wahrscheinlich nicht.
Ja. Dann die Jets, wie gesagt, einen runtergegangen, haben sich den Tackle von Penn State geholt, Fashanu.
Ja.
Und, ja, Punkt.
Ist ein Tackle,
bessere O-Line, passt.
Dann war ja auch nur die Frage, wird es Brock Bowers oder wird es die O-Line? Also letztendlich wollte es ja einfach bei mir aus Fantasy-Sicht meiner Meinung nach die falsche Entscheidung getroffen, aber es war halt auch ein absoluter Need. Also alle, die in der Top 10 oder da drumherum ihre Tackle genommen haben, kannst du nicht viel mit falsch machen.
Ja. Und dann kommt an 12 schon Bo Nix. Rico hat ja gerade schon ein bisschen was zu ihm gesagt. Entschuldigung. Brady würde ihn vielleicht sogar vor McCarthy nehmen. Ich kann dazu nur sagen, dass Troy Franklin auch einen Artikel bekommen hat. Der Viertrunden-Pick ist auch schon fertig. Und die beiden haben zusammen in Oregon gespielt. Das nur schon mal dazu, vorweg. Ja, noch irgendwelche Ergänzungen zu Bo Nix?
Hat halt in Oregon wahrscheinlich von den Quarterbacks die am ehesten NFL-Offense gespielt, die da rankommt. Und es gibt ja diese Drew Brees-Vergleiche. Das passt, glaube ich, auch ganz gut. Es ist Sean Payton. Ich glaube, dass er Tag 1 starten wird. Und der wird nie ein Superstar dieser Liga sein. Aber ich glaube, das wird ein ultra solider Quarterback. Und mit Troy Franklin hat er ja eine Connection. Curtin Sutton ist jetzt auch nicht so schlecht. Also ich finde den für Redraft ist das vielleicht dann nur ein Weekly Streamer. Da muss man halt dann aber auch mal gucken. Kommt dann auch aufs Matchup drauf an, aber da würde ich ihn so einsortieren vielleicht. hinterer, vielleicht so auf Platz 27.
Okay.
Aber noch kommt vor Sache Mac Jones.
Da muss aber jeder in der Woche streamen.
Ich schließe es nicht aus, dass der zum Ende des Jahres, dass man sagt, wenn man auf den Markt guckt, sagt, oh, da kann ich vielleicht auch Bo Nixon spielen. Bo Nix.
Oder ich gebe mir die Kugel.
Und dann, wenn der dich zum Aufstieg geführt hat, Timo, dann will ich eine Entschuldigung hören.
Dann kriegst du eine Entschuldigung.
Ja, aber ich glaube, solide ist, glaube ich, die beste Umschreibung für alles, was er macht. Aber es wird nicht so interessant für uns sein.
Mhm.
Und den nimmst du dann vielleicht in einem Dynasty-Draft, wenn du musst und nix an, obwohl, wann wird er gehen? Zweite Runde, dritte Runde, irgendwann dann. Findest du nicht immer einen besseren Wide Receiver, Running Back, Tight End, wo du sagst, da habe ich mehr von als von Bo Nix als Quarterback?
Ja, außer
kann der Lead auf Quarterback so groß sein?
Also ich glaube, wenn man eine Superflex-Liga spielt, wäre er für mich ein Streamer. Für den zweiten Quarterback. Ja. Also da wäre er für mich irgendwie, also Redraft League. Also das, was ihr gesagt habt, er ist der Sean Payton-Guy, das passt schon. Was mir vollkommen gestunken hat, ist halt einfach, dass er nicht tief werfen kann. Also dass er da teilweise Dinger echt mies verkackt hat. Deswegen war er für mich auch hinter Michael Penix. Gut, das hat sich jetzt insofern geändert, was das Ranking angeht, was den Landing-Spot angeht. Ja, das wird ganz nett aufgebaut. Ich glaube, dass Sean Payton auch genau den Typen will dafür. Das ist halt das, was Sean Payton macht. Und auch Troy Franklin passt dann da irgendwie dazu. Aber lässt mich wirklich vollkommen kalt.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer dran ist, aber Brady, die Raiders hatten ganz schön viele Needs. Aber war es jetzt der Titan das zweite Jahr in Folge? Musste das sein?
Ich habe das bei so ein paar anderen Leuten und auch ein paar Artikeln gelesen. Vielleicht muss man bei Brock Bowers sich ein bisschen vom Tight End verabschieden, sondern eher es als Playmaker sehen. Und wenn die Raiders eins brauchen, dann ist es Playmakers. Ich muss sagen, ja, ich glaube, sie wurden halt hart überrascht davon, dass die Falcons Michael Penix gezogen haben, sonst wäre hier Michael Penix vom Board gegangen. Aber ich finde, dann haben sie es einfach smart gemacht und gesagt, okay, wir haben hier noch einen Playmaker auf dem Board, der einfach richtig, richtig, richtig gut ist in dem, was er macht. Ja, scheiß drauf, wir machen das jetzt. So wie damals die Cowboys mit CeeDee Lamb. Es ist kein Need unbedingt von der Position her, aber es ist einfach smart gemacht. Ich glaube, dass der auch im Jahr 1 als Tight End, weil Tight Ends halt echt schmutzig sind, zumindestens. Also ich habe jetzt Tight End 2 mir aufgeschrieben, so in dieser zweiten Riege, also nicht Tier 2, sondern wenn du dann sagst, okay, ich habe meine Top 10 Tight Ends und danach so, weißt du, wo du dann sagst, okay, ich kann jetzt hier halt auch auf Brock Bowers zocken. Gardner Minshew ist ein solider Quarterback, der solide den Ball verteilt, vor allen Dingen kurz auch, und das ist das, was Brock Bowers stark macht. Und aus Dynasty-Sicht, wenn du ein Tight End brauchst oder wenn du dann irgendwie nicht bei einer Superflex zwischen wahrscheinlich 4 und 8 dran bist, dann musst du es wahrscheinlich wie die Raiders machen und irgendwann sagen, ich zieh den jetzt, weil es wahrscheinlich der beste Tight End oder das beste Prospect auf dem Board ist.
Ja, verstehe ich.
Ja, für mich hat es eigentlich voll getroffen. Also die Raiders mussten an der Stelle, gerade wenn auf Quarterbacks nicht da ist, dafür ist der Value einfach zu groß und auch das mit dem Sehen als Playmaker und nicht zwangsläufig als Tight End gefällt mir eigentlich relativ gut. Ja, Landing Spot stinken mir wie sonst irgendwas, aber wahrscheinlich wird er trotzdem in der Redraft-Liga für mich irgendwo in diesem zweiten Tier sein von diesen ganzen Boys, die ich normalerweise nicht mag, aber irgendwo in Richtung von einem Dallas Goedert oder so wird er wahrscheinlich trotzdem bei mir sein, obwohl der Landing-Spot eigentlich so katastrophal ist. Also wir haben mit Gardner Minshew dann einen, der zumindest werfen kann, auch wenn das irgendwie nicht die Möglichkeit oder die Hoffnung war, die wir alle hatten, aber mein Gott, so be it. Wenn der dafür dann einfach derart eingebunden wird, dann ist mir auch scheißegal, ob er jetzt irgendwie von dem Maskottchen angeworfen wird oder von einem All-Time Favorite Quarterback, so scheiß drauf. Wenn er seine Bälle bekommt, ist er aus Fantasy-Sicht relevant. das wird er. Also er wird eingesetzt, dafür wurde er genutzt. Und von daher, Dynasty-mäßig, ja gut, also ich glaube, wir gehen alle davon aus, dass in den nächsten 2 Jahren da irgendwann was anderes an der Center stehen wird. Brock Bowers wird eine gute, lange Karriere haben. Den Fit sehe ich an sich schon. Stinkt halt für Jahr 1, dass es die Raiders geworden sind, aber es ist halt ein absoluter Playmaker und der wird auch aus Fantasy-Sicht absolut überleben. Auch wenn er hier in andere Gefilde hätte stoßen können. Deswegen sind wir eigentlich alle so ein bisschen sauer, aber dass er trotzdem immer noch einen ganz guten Spot hat und immer noch sehr produktiv sein wird, ich glaube, das steht so ein bisschen außer Frage.
Pat Freiermuth oder Brock Bowers nächstes Jahr?
Brock Bowers.
Würde ich halt mit Upside auch machen.
Ich glaube, bei mir wäre er stand jetzt trotzdem irgendwo auf der 5. Was hast du? Du hast immer irgendwie einen Kelce, du hast einen Laporta, du hast
Mark Andrews,
du hast eventuell sowas wie einen Kittel. Wen hattest du noch?
McBride.
Oh, den sehe ich, glaube ich, nicht davor.
Boah, den sehe ich ganz weit vorne dieses
Jahr. Ich glaube, da habe ich Bowers vor ihm. Also für mich ist er wirklich
McBride wäre das gleiche Tier für mich.
Ja, also er ist bei mir irgendwie so Richtung Goddard, Freiermuth, McBride, also es ist irgendwie so diese Einheitssuppe bei mir. Also das ist jetzt auch quasi eine Quick Reaction von uns da drauf, aber stand da, würde ich ihn irgendwie sehen. Und er hätte für mich wirklich so an der Grenze zum ersten Tier sein können. Und der Schritt fehlt mir jetzt aber einfach durch den Landing-Spot.
Wäre halt 2 Picks später gegangen. Zu den Colts.
Oder den Seahawks, die waren auch im Gespräch. Aber die beiden, das wären natürlich andere Anspielstationen gewesen. Ja, da hätte er anklopfen können. Ja, gut. Ich glaube, jetzt können wir erstmal ein paar wegmoderieren, ne?
Ja, jetzt geht's nämlich schnell. Wir haben die Saints mit einem Tackle, Fuaga von Oregon State. Danach, also ihr sagt, redet rein, wenn ihr zu irgendeinem Spieler davon was haben wollt. Dann haben wir die Colts mit einem Edge Rusher, Liatulatu. Dann Rico Seahawks, die ja auf jeden Fall Need auf einem Defense-Tackle hatten. Ryan Murphy, der zweite.
War jetzt nicht der größte Need, aber es war einer der Needs. Und ganz ehrlich, wenn du den amerikanischen Björn Dreilich haben kannst, dann nimmst du den an der Stelle.
Ich würde gerne so performen können wie er.
Jetzt auch sehr gerne seine Handgröße.
Ich hätte gern alles von ihm.
Ja, ich auch.
Dann sind die Vikings noch mal reingegangen für Dallas Turner. Edge von Alabama. Und die Bengals haben sich mit Amarius Mims einen neuen Tackle geholt.
Alter, habt ihr mal gesehen, was das für ein Stück Mensch ist? Halt's Maul, was ist das denn?
Boah. Es ist auch unmenschlich, wie sich diese Leute, also so ein Mims oder ein Joe Alt, wenn du siehst, wie die sich bewegen können für ihre Größe. Das ist also einfach unnatürlich.
Wie gesagt, ich schick dir das Video von Joe Alt, wie der aus diesem Stuhl aufgestanden ist. Also, so langsam gesagt, kommt nicht mal mein Dad aus dem Stuhl. Also, das sah, aber so quick ja, war der da nicht. Also,
da ist er Finesse.
Das auf jeden Fall. Aber sagen wir mal so, wenn der mal gepancaked wird, dann musst du schon mal ein Timeout dazwischen riskieren, damit du den wieder in die Line kriegst. Also, ich schick euch das Ding nachher mal. Das sah wirklich unfassbar aus. Wie viele Anläufe der auch genommen hat.
Wenn der gepancaked wird, dass der nicht doof nach hinten fällt und Quarterback und Runningback unter sich begräbt.
Der kann tatsächlich dahinter ein bisschen was fällen, ja.
Dann ging es mit den Rams weiter. Die haben sich mit Jared Worth auch einen neuen Edge geholt. Die Steelers haben sich Troy Fautanu geholt. Und den fand Rico gut.
Den wollte ich eigentlich unbedingt haben.
Dann die Dolphins mit Chop Robinson. Edge kann man nie genug haben. Die Eagles Cornerback, der erste Cornerback mit Quinion Mitchell. Und die, dann, oh ja, jetzt geht's weiter. Jetzt wird's wieder interessant. Die Jaguars haben sich Brian Thomas Jr. geholt.
Ich würde einfach mal also ich war ja nicht so hoch bei ihm, weil ich gesagt habe, der kann einfach nur Start-Stopp und habe gesagt, boah, das wäre halt richtig geil, wenn der zu jemandem gehen würde wie dem Bills Quarterback mit einem starken Arm und dann nicht zum Beispiel einer wie so ein, keine Ahnung, dann ist mir nichts Besseres eingefallen als ein Trevor Lawrence. Und guck mal an, wo ist er denn gelandet? Ja, der Fit ist schon ganz gut da. Ne? Also es passt halt schon, der wird wahrscheinlich gerade so für diese Zay-Jones-Rolle dann eingebunden sein. Das passt eigentlich schon ganz gut. Also es ist jetzt nicht mein Lieblings-Landing-Spot, aber er ist schon interessant, weil Trevor Lawrence das schon bedienen kann. Er wird in diesem Team wahrscheinlich schon seine Dinger holen. Aber ich sehe ihn jetzt halt irgendwie auch nicht großartig über, lass es 60 Receptions sein. Und dann wirst du halt irgendwo bei 750, 800 Yards rauskommen. Das ist dann letztendlich irgendwo Richtung Flex-Option. Und dann sehe ich die Jungs, über die wir vorher gesprochen haben, die irgendwie so zwischen Flex und Wide Receiver 2 sind, deutlich höher. Dementsprechend wäre er der Erste für mich, der Redraft-mäßig wirklich ein reiner Flex-Spieler wäre. Und ich hoffe, wir machen wir eigentlich nicht so in der normalen Podcast-Form. Wenn wir jetzt den Deep Dive im Patreon Exclusive gemacht haben, fände ich es auch richtig geil, wenn wir dieses Jahr mal sowas machen würden wie Rookie Dynasty Mock Ranking und so, dass wir da halt wirklich mal reingehen würden, weil ich finde, so ab der 5, also wenn du jetzt Brock Bowers auf die 4 setzt, finde ich, ab der 5 hast du so ein Gefilde, wo es wirklich wild wird, was du wann nehmen kannst und sowas. Also das ist ja normalerweise nicht so unser Hauptgeschäft hier, aber er wäre zum Beispiel auch einer in diesem Gefilde. Von daher, falls ihr da auch drauf Bock habt oder auch die Hörer Bock drauf haben, könnt ihr gerne Bescheid sagen, fände ich zum Beispiel super interessant, da in einem Patreon-Exclusive nochmal mich so ein bisschen drüber auszulassen. Aber ansonsten Redraft-mäßig, ja, ist okay, nicht mein Lieblingsspot, aber für Flex wird es auf jeden Fall reichen. Und ich habe so viel Wasser getankt, ich muss zwischendurch einmal auf Toilette.
Okay. Ja, ich hatte ihn ja, glaube ich, was war das? Ich glaube, ich hatte gesagt, DK Metcalf-Vergleich, ne? So erstmal schauen, ob er überhaupt bisschen mehr Routen rennen kann, und ja, Redraft sehe ich das auch noch gar nicht.
Ja, Problem ist halt ein bisschen Gabe Davis, ne, weil der die ähnliche Rolle, ähnlich eigentlich vom Typ ist, finde ich. Und der ist halt auch bei den Jaguars.
Ja, die haben dem viel bezahlt, ne.
Ja.
Ja, weiß ich nicht, ob es der Receiver bei den Jaguars dann sein muss.
Obwohl ich den Landing, also ich finde den Landing-Spot eigentlich nicht so schlecht, weil ich mir ihn halt ganz gut in dieser Kevin Ridley-Rolle, die er letztes Jahr hatte, vorstellen kann.
Ich finde halt Kevin Ridley noch, auch wenn es dann letztes Jahr doch nicht so gut war, wie wir erwartet hatten, finde ich immer noch der bessere Route-Runner.
Ja, natürlich ist Kevin Ridley der bessere Route-Runner, das ist keine Frage.
Ja. Gut, dann machen wir weiter an 24, Tarion Arnold, Cornerback. Da
Pick, der mir übrigens sehr gut gefallen hat für die Lions.
Ja, okay. Ja. Okay, und dann die Packers bezeichnen, dass er nicht als Tackle von NFL.com beschrieben wird, sondern einfach nur als O-Liner. Jordan Morgan,
ich glaube, der hat doch alles gespielt. Ich glaube, der hat sogar mal Center gespielt.
Ja, also du nimmst eigentlich keinen Guard in der ersten Runde, und als Tackle, ja, die Packers können die O-Line super gut entwickeln, das hat man letztes Jahr gesehen, also was da alles einen Schritt nach vorne gemacht hat, das war schon erstaunlich. Aber sollte er sich nicht auf Tackle durchsetzen, ist es halt der Reach. Also ich muss sagen, der Packers-Draft hat mir super gut gefallen, bis auf Runde 1. Der Rest, der war genial. Also wirklich, das hat mich richtig glücklich gemacht, und das habe ich die letzten Jahre selten gesagt.
Letztes Jahr fingst du auch irgendwann an, Lucas Van Ness schön zu reden.
Ja, der kommt dieses Jahr. Die neue Defense macht's möglich. Jetzt geht's weiter mit Graham Barton, Center für die Buccaneers. Dann ist Arizona mit Darius Robinson rausgegangen. Und dann die Chiefs. Jetzt wird's wieder interessant. Xavier Worthy, Brady.
Joa. finde ich einen interessanten Fit, muss ich sagen. Ich weiß, dass ihr beide da wen anders haben wolltet. Einen anderen Texas Receiver. Oder zumindest Timo wollte ihn da haben. Aber ich finde den Ansatz schon gut. Ich denke, so Bankflex ist drin bei Xavier Worthy im ersten Jahr, Redraft-mäßig. Für mich ist es Dynasty-mäßig dann schon der Nummer 4 Receiver, weil es einfach Patrick Mahomes als Quarterback ist. Und Hollywood Brown halt auch nur ein Jahr Vertrag hat. Also im Jahr 1 finde ich das ein bisschen schwierig, weil Hollywood Brown natürlich auch eine ähnliche Rolle spielen könnte. Aber ab Jahr 2 finde ich das schon sehr interessant. Und man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, Xavier Worthy ist zwar den Rekord bei der Combine gelaufen, aber der kann auch noch ein bisschen mehr als nur geradeaus und schnell laufen. Ich fand den schon eigentlich sehr oder relativ interessant. Und was man natürlich nicht außer Acht lassen kann für Redraft und auch für Dynasty, wir wissen immer noch nicht, was mit Rashee Rice passiert. Und wenn er dann natürlich, wenn Rashee Rice gar nicht spielt dieses Jahr, würde er natürlich als Wide Receiver oder als Receiving Option die Nummer 3 direkt sein, ne? Hinter Kelce und Hollywood Brown. Das finde ich zumindest sehr interessant, da muss man halt drauf gucken. Ich mag ihn aber als Receiver-Typ. Dieser Tyreek Hill-Vergleich springt einen irgendwie an und man weiß, was Tyreek Hill da gezeigt hat. Vom Speed her, ja. Also Timo,
ja.
Ich sag's dir ganz ehrlich, Xavier Worthy ist das bessere Prospect, was in die NFL kommt, als Tyreek Hill damals. Tyreek Hill war ein reiner Gadget-Spieler und Return-Spieler, als er in die Liga kam.
Das weiß ich jetzt leider nicht.
Das aber, ist Xavier Worthy zu diesem Zeitpunkt nicht. Sind natürlich große Fußstapfen, aber ich mag den Fit und wie gesagt, ich find's interessant.
Rico?
Also das erste, worüber ich mich doll aufgeregt habe, ist, dass die Bills ausgerechnet mit ihrem in Anführungszeichen größten Konkurrenten, die sie regelmäßig lang machen in den Playoffs, traden. Und für jeden war klar, was die Chiefs hier holen werden, dass es ein Wide Receiver wird. Die Bills hatten genauso den Need, also dass sie den Trade überhaupt erstmal machen, habe ich mich doller aufgeregt. Sie haben es Day 2 natürlich wieder ein bisschen reingeholt, aber das nur am Rande. Ich finde den Fit sehr gut. Also es passt. Ich sehe, was so die Philosophie ist. Stand jetzt, Brady hat es auch schon angesprochen, Stand jetzt ist es eher so, dass man von einer geringeren Strafe bei Rashee Rice ausgeht, aber das wechselt ja auch wochenweise. Ich würde es aber tatsächlich gar nicht so sehr an ihm abhängig machen, von wegen, wenn er nicht da ist, wird es bei Xavier Worthy besser. Ich sehe das tatsächlich eher so ein bisschen als Verbund. Also ich glaube, gerade diese Offense lebt davon, dass du halt einfach mal ein bisschen mehr Variabilität drin hast. Und ich glaube gar nicht, dass Worthy so doll drunter leiden würde, wenn Rice da ist, zumal sie sich ja schon noch so ein bisschen unterscheiden, die Orte, an denen sie eingesetzt werden oder wie. Ich sehe auf jeden Fall die Idee, dass du über die Mitte so ein bisschen mit Rice und Travis Kelce Action machen kannst. An der einen Seite hast du den, der unfassbar schnell ist und von da aus dann auch so ein bisschen konzeptmäßig aufbauen kann und halt auch well-rounded Hollywood. Also gefällt mir super. Was Fantasy-mäßig angeht, Dynasty-mäßig wäre er für mich, glaube ich, eher dieser Longshot. Also da gibt es für mich deutlich sicherere Optionen. Davon bin ich dann eigentlich eher Fan. Oh, also Upside hat er auf jeden Fall. Redraft-mäßig reden wir hier von Nicht-PPR. Also selbst ab Half-PPR wird ihm nicht helfen. Naja, er ist halt einfach dieser Big-Play-Receiver wahrscheinlich. Wäre er für mich definitiv nur in dieser Flex-Kategorie. Also in diese Wide-Receiver-2-Riege würde er nicht kommen. Ansonsten müsste der halt wirklich jedes Mal richtig dicke, lange Dinger fangen, weil der wird nicht über seine Receptions kommen. Gefällt mir, wo er gelandet ist, vor allem, weil man da sagen muss, dieses Team wird auch irgendwann anders aussehen. Hollywood Brown ein Jahr, Travis Kelce wissen wir nicht wie lange, also fit, okay. Aber ich sehe jetzt nicht den großen Fantasy-Impact direkt in Jahr 1.
Ja. Also, ja. Mir gefällt der Fit überhaupt nicht. Ich hab's ja in der Wide Receiver-Folge gesagt, dass da auf jeden Fall ein Outside Receiver her muss und sie nehmen wieder was Kleines für die Mitte und irgendwie passt das alles nicht für mich zusammen. ja.
Zwei Titel in Folge sagen leider was anderes. Auch ja, wenn ich es anders hören, auch anders sagen würde.
Ja, also es macht auch, für mich macht es auch null Spaß, die Chiefs spielen zu sehen, weil das mit den Receivern einfach so dämlich ist. Aber es klappt irgendwie und es ergibt denen dann auch wieder recht, aber Mann, nimm noch einen vernünftigen Ex-Receiver. Es gab so viele in dieser Klasse. Oh, also Worthy habe ich halt auch wirklich weit unten in meinen Rankings und boah, passt für mich einfach nicht.
Also du magst ja. Xavier Worthy auch einfach nicht.
Ja, ja. Das auch. Okay. Und also das einzig, also das Gute ist halt, dass es Patrick Mahomes ist, der die Dinger wirft, ne? So, das ist so, das pusht ihn wieder ein bisschen, aber ihn selbst mag ich nicht gerne.
Als Footballspieler persönlich kennst du ihn ja nicht.
Ich mag ihn persönlich einfach nicht. Football spielen.
Für mich einfach kein netter Mensch.
Einfach doof. Nein, also natürlich als Footballspieler.
Morgen wird er mal so eine Abmahnung haben, weil er öffentlich Murphy abgelästert hat.
Tyler Guyton ist der Nächste, der geht nach Dallas.
Den hätte ich zum Beispiel eher gesehen bei den Packers als Jordan Morgan, weil der halt wirklich ein Tackle ist.
Ja. Naja. Dann Nate Wiggins zu den Ravens. Dann interessant, die 49ers bereiten sich vor auf einen Abgang von einem ihrer Receiver und haben sich Ricky Pearsall geholt. Rico, was sagst du dazu?
Also es riecht natürlich schon sehr reachig, aber ich verstehe, warum er irgendwie zu den Niners passt. Ja, ist natürlich auch der erste Gedanke, der mir sofort kam, so ja, okay, klar. Der Pick riecht natürlich auch danach, dass man sich von Ayuk wahrscheinlich trennen wird oder vielleicht auch von Deebo und dafür Ayuk bezahlen. Das sind ja beide Varianten offen. Und dann kriegst du jetzt aber auch die ganze Zeit, also ich habe hier auch wieder die Push-Benachrichtigung gerade drin, dieses Wide-Receiver-Trade unlikely despite the Pearsall-Pick. Also man weiß halt noch nicht so wirklich, in welche Richtung das geht, ob man einen Wide Receiver abgibt oder nicht. Die Möglichkeit wäre hiermit dann auf jeden Fall da, aber das wäre auch relativ wichtig zu wissen, um zu wissen, inwieweit kann man Ricky denn dann jetzt auch irgendwie für dieses Jahr schon einplanen. Wenn einer der beiden Wide Receiver gehen sollte, dann glaube ich, dass das jemand sein kann, der schon Upside-mäßig für Fantasy-Manager was bringen kann. Aber sollte man sich jetzt nicht von einem der anderen Wide Receiver trennen, dann sehe ich da maximal 40 Receptions für ein Apfel und ein Ei, was die Produktivität angeht. Also es hängt halt wirklich dran, dass einer geht. Ansonsten, der wird jetzt keinen von den anderen Receivern überholen. Aber ansonsten, es passt mir auf jeden Fall, dass der leider ganz gut zu den Niners passt. Auch die Variabilität, also den kannst du, glaube ich, auch ganz gut aus dem Slot mal rausjagen, Catch-Radius, Stärke, das sah alles gut aus, auch die Videos, auf denen er sich bewegt hat. Das hat leider alles relativ gut zu Shanahan gepasst, aber wie gesagt, für den Fantasy-Impact muss ich einfach wissen, ob Ayuk und Deebo Samuel da sind und da hört man jede Woche gefühlt was anderes. Und dadurch, dass jetzt Ayuk nicht über die Theke ging in diesem Draft, dann hat die ganze Zeit gesagt, okay, vor dem Draft haben sie es nicht geschafft, dann wird er wahrscheinlich irgendwann am Draft Day gehen. Und was man gehört hat, war auch immer, dass sie immer den First Rounder für Ayuk haben wollen und den kriegen sie nun mal nicht. Und jetzt ist halt die Frage, werden sie für nächstes Jahr einen ersten bekommen oder sagen sie, ey, ja komm, scheiß drauf, dann werden wir mit ihm die Wogen glätten und dann spielt er halt irgendwie dieses Jahr für seine Nummern und dann setzen wir uns danach zusammen. Das kommt halt alles drauf an. Also Pick ist gut, aber was die Fantasy-Relevanz angeht, kommt halt wirklich drauf an, was drumherum passiert.
Ich glaube, der bessere Abgang für ihn wäre Samuels. Mhm. Aber sonst stimme ich dir dazu. Und bei Brandon Ayuk muss man halt einfach auch wirklich gucken. Also ich halte es realistischer, dass Brandon Ayuk geht als Samuels, weil es halt einfach nur noch ein Jahr Vertrag ist und ich ehrlich gesagt nicht weiß, aber die 49ers immer irgendwie schaffen, die Leute zu bezahlen, aber eigentlich müsste es, kann es vom Geld her nicht gehen. Und einen First Rounder kriegst du für, verstehe ich auch, dass du den für Brandon Ayuk nicht kriegst, aber sonst, ich finde den Fit auch ganz gut. Für mich ist er aber eher ein reiner Slot-Receiver, der vielleicht mal Outside spielen kann, aber die Großteil seiner Targets oder seiner Plays schon eher aus dem Slot spielen sollte.
Ja, ich mag Pearsall sehr gerne, bin da aber komplett bei Rico, was das Fantasy Output in diesem Jahr angeht. Ja. Wenn einer von den beiden weggeht, mir ist glaube ich sogar egal wer, dann sind da genügend Targets für Ricky Pearsall drin in dieser Offense. Jetzt kommen wir wieder zu
einer Geschichte. Darf ich noch was
reinschmeißen? Ja.
Ich als Patriots-Fan würde meine Franchise dafür opfern, dass wir Brandon Ayuk nehmen, damit Ricky Pearsall im Jahr 1 Fantasy-Relevanz eine sehr gute Fantasy-Relevanz hat. Ich biete das jetzt einfach mal unverbindlich an. John Lynch, Sie können mich gerne anrufen, ich kläre das mit dem
Pets. Brady, du hast Drake May bekommen. Übe dich mal in Dankbarkeit. Du hast nicht JJ bekommen, du hast dein Quarterback der Zukunft. Jetzt will ich aber auch nichts mehr hören. Die ganze Offseason gehst du mit Wide Receiver auf den Keks. Jetzt hast du dein Quarterback bekommen und jetzt will er wieder mehr. Brady, Fenster ist nicht offen. Lass gut sein. Das dauert jetzt mal ein bisschen. Ihr habt euch doch irgend so einen super Wide Receiver geholt. Warte, wen hat er in der Free Agency geholt? In der Free Agency war doch irgendeiner.
KJ Osborne
war ja, KJ.
Nummer 1.
Das muss ja wohl
neue reichen. Nummer 1 im Fantasy Football.
Das muss ja wohl erstmal reichen.
Ich war ja schon überrascht,
sich ja auch einen guten
geholt. Dass die zwei Wide Receiver noch gezogen haben im Draft. Also man hat wirklich gesehen, dass es halt mal komplett davon weg ist, was Bill gemacht hat.
Ist geil, oder? Also da sind wir ja beide gleich. Also du hattest das erste Mal ein Regime-Change und als ich dann auch gesehen habe, dass wir auf einmal anfangen, kleinere Corner zu draften, habe ich gemerkt, okay, es ist echt eine neue Ära eingeleitet worden, auch was das Regime angeht. Das ist alles irgendwie anders als das, was ich die letzten 13 Jahre hier gesehen habe.
Ja, das stimmt.
So, und jetzt kommen wir nochmal zu einem Hot-Take von mir. Bin ich auf eure Meinung gespannt. Xavier Legette ist, glaube ich, nicht das, was die Panthers brauchen. Der Mann ist zwar riesig, aber kann sich outside für mich nicht durchsetzen. Ich sehe den eher so als Big Slot. Und das ist nicht das, was die Panthers mit ihm machen werden, glaube ich. Weil die haben jetzt Deontay Johnson. Der hat letztes Jahr super gespielt, aber als Flanker. Da hat nämlich George Pickens die Ex-Receiver-Rolle übernommen und das hat Deontay richtig gut getan. Dann hast du mit Adam Thielen deinen Slot-Receiver und müsstest jetzt Xavier Legette außen ausstellen. Und ich weiß nicht, was die Panthers in dem gesehen haben, weil der ist für mich, also bei Xavier Worthy habe ich gesagt, ist nicht der beste Fit, aber das, also wenn die den auf Ex stellen, dann ist das für mich eine Vollkatastrophe. Dann, das ist die gleiche Geschichte, die die Titans damals mit Traylon Burks versucht haben. Das ist einfach kein Ex-Receiver und das sehe ich in dem auch 0,0. Das ist kein Top-12-Receiver in dieser Klasse für mich.
Wichtig war auch nochmal den einen Spot in die erste Runde hochzugehen.
Ja, das auch noch. Also
es wäre jetzt nicht der Typ, bei dem ich mir die Fifth-Years-Option hätte sichern müssen, an Panthers Stelle. Aber gut, ja.
Aber bin ich habt ihr irgendwie eine andere Meinung?
Ich bin da bei Timo. Ich weiß nicht, ob der Ex-Receiver spielen kann. Wenn er das spielen kann, gut. Das glaube ich aber nicht. Und dann wird's für mich, also keine Ahnung, wenn du den in der letzten Runde in einem Draft ziehen willst, von mir aus, dann mach's. Aber geil, gibt's bestimmt 1000 andere geilere Leute. Und aus Dynasty-Sicht finde ich das super schwer. Also da gibt's mehr Wide Receiver, auch Late Round, vierte, fünfte Runde, wo ich sage, da habe ich mehr. Also ganz ehrlich, Jerome Baker, den die Patriots in der vierten Runde gezogen haben, das ist ein Ex-Receiver. Den würde ich lieber in der Dynasty-Draft ziehen als Xavier Legette, weil du weißt, was der kann oder weil der eine klare Rolle hat. Weil Xavier Legette, ich weiß es nicht. Also ich weiß auch nicht, ob der jemals so richtig über eine Gadget-Rolle hinauskommen wird in der NFL. Und dafür ein Erstrunden-Pick? Das ist für mich LaVista Chenault Reloaded. Und haben nicht sogar, nee, den haben die Jaguars damals gezogen, ne? Der ist dann nur irgendwie bei den Panthers gelandet.
Den haben wir jetzt.
Let's go!
Ja, cool. Also, interessant aufgrund der neuen Kickoff-Regelung, aber sonst. Ja, ich komme zum selben Ergebnis, habe aber eine andere Herangehensweise, weil ich ihn an sich eigentlich schon ganz gut finde. Gehe aber vorweg erstmal, danach gingen, glaube ich, in den nächsten 6-7 Picks oder so, gingen 5 Wide Receiver, die ich alle vor ihm gezogen hätte. So viel erstmal dazu, aber gut. was diesen Uptrade irgendwie noch lustiger macht, aber gut. Ja, also ist ein dralles, schnelles Ding. Ich finde ihn auch körperlich jetzt gar nicht so schlecht. Also ich habe mir danach auch noch mal so ein bisschen was von ihm angeguckt. Ich finde, das kann schon auf Außen funktionieren. Ich gehe voll bei dem mit, was Boni gesagt hat, dass ich Dionte außen sehe, dann im Slot Thielen und auf der anderen Seite dann irgendwie Legette. Ich finde ihn eigentlich schon ganz gut, habe aber andere Probleme, warum ich ihn aus Fantasy-Sicht nicht sonderlich geil finde. Das ist zum einen einmal, dass das Volume nicht da sein wird und dass ich immer noch sehr skeptisch bei Bryce Young bin. Und deswegen komme ich allein schon zu dem Ergebnis, dass er für mich nicht so super relevant ist. Also ich glaube, der Junge an sich ist schon ganz gut, aber mir stinkt's dann einfach an anderen Umständen, als dass ich glaube, dass der einfach nicht so super geil sein wird. Also ich glaube, ist es das, was sie brauchen? Ja, gut, machen wir uns nichts vor. Sie brauchen irgendwas, um Bryce Young dieses Jahr besser aussehen zu lassen. Keine Frage. Ob das jetzt die Wahl dafür war, weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, finde ihn ganz okay, aber glaube, da hätte man zum Beispiel mit einem Mitchell, hätte man ihm vielleicht größeren Gefallen tun können. Aber gut, Fantasy-mäßig, wie gesagt, für mich eher uninteressant.
Was ich mich bei den Panthers auch frage, diese Mannschaft hat so viele Needs und dann ist ihr erster, wir traden erstmal zurück in, oder wir traden in die erste Runde, um Xavier Legette zu ziehen, den man nicht in der ersten Runde hätte ziehen müssen. Und dann machen wir auch nochmal einen Uptrade, um Jonathan Brooks zu ziehen, also den Running Back.
Ja.
Wo ich mir denke, ja, so, stimmt. Leute, ihr habt so viele Needs, ihr solltet am besten keine Draftpicks verdingsen. Und vor allen Dingen, also Xavier Legette wäre an 33 definitiv da gewesen. Es wäre keiner in die erste Runde gekommen für Xavier Legette.
Also, wirklich. So, also, die haben so einen geilen Move mit Dionte Johnson gemacht, weil das ist genau das, was gefehlt hat. Einer, der sich mal schnell freilaufen kann und dann kommt der Pick in Runde 1. Also, naja. Ist schon wieder nicht gut für mein Herz hier.
Ey, ich weiß nicht, wie es euch ging. Also wir haben jetzt gut über eine Stunde gemacht. Das war jetzt nur die erste Runde. Ich bin echt wieder angezündet worden jetzt durch den Draft. Also ich habe jetzt einfach wieder derbe Bock auf Fantasy-Football gerade. Und ich merke auch schon wieder, dass ich voll in den Redeschwall komme und jetzt schon wieder sauer bin, dass wir nicht über das eigentliche Fantasy-Gold reden können, was ja eigentlich in Tag 2 und 3 begraben liegt. Also werde Patreon. Ich will, dass ganz viele Leute hören. Wir müssen darüber reden, Leute. Da gibt's noch eine Menge zu berichten.
Ja, auf jeden Fall.
Ist pauschal halt auch die beste Zeit der Saison eigentlich, weil es halt am meisten Spaß macht Richtung Draft.
Ja.
Kurz nach dem Draft, finde ich.
Ich mag es jetzt auch noch so ein bisschen in diesem Theorie-Teil erstmal so grob drüber quatschen, bevor wir dann irgendwie Division-Analysen-mäßig und so nochmal reingehen und so, mag ich es erstmal so im Gesamtbild das Ganze nochmal so zu sehen. Wir haben auch noch nicht den Plan für den nächsten Monat geschmiedet, mit was für Folgen wir jetzt so rauskommen. Werden wir auch mal die Köpfe zusammenstecken, gucken, was uns vielleicht am meisten Bock macht. Ihr werdet up-to-date gehalten.
Haben wir für nächste Woche schon was?
Ja, Wide Receiver Portrait Xavier Legette. Anderthalb Stunden Deep Dive Xavier Legette.
Ich finde, wir haben so schon fast zu lange über ihn gesprochen.
Ich werde mir jetzt nochmal den Film anmachen und mir rein trinken dabei.
Gut, ich muss los, ich muss rüber zu Boni.
Okay.
Da gibt's was zu trinken.
Ja. Also, ja. Kommt rum, wir lachen uns schlapp.
Gleich wieder live. Also, die Patreon-Exclusive-Folge über sämtliche Spieler, die sonst noch so gegangen sind, haben wir jetzt geplant, am 1. Mai aufzunehmen. Das sollte dann jetzt wahrscheinlich dann auch irgendwie die Woche kommen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Hoffentlich kriegen wir das in einer Folge alles unter. Das wird dann auch kommen. Hier nochmal die Erinnerung, wenn ihr bei Patreon seid, kriegt ihr das direkt auf der Patreon-Seite. Wie gesagt, es ist verknüpft, wenn ihr quasi sowas wie ein Prime oder sowas bei Twitch da lasst oder und die Accounts verknüpft hat, dann könnt ihr auch auf unseren Premium-Bereich im Discord zugreifen. Da wird die Folge dann auch in dem entsprechenden Kanal zu finden sein. Ebenso wie dann zum Beispiel auch die extra Dokumente, die wir hochladen, zum Beispiel auch das Dokument von Boni zu verschiedenen Wide Receivern, das findet ihr dann dementsprechend alles dort vor Ort. Also schaut doch mal gerne vorbei, ist auch für das geringste Tier schon zu haben, ist glaube ich 1 Euro. Und wie gesagt, wenn ihr Amazon Prime habt, dann ist es quasi sogar kostenlos für euch. Gott, ich klinge wie so ein scheiß Influencer.
Hier ist die Glocke.
Abonniert. Da bitte. Ey, 80% der Leute, die dieses Video
die
gucken.
Rico ein kleines Äffchen füttert.
Hier oben seht ihr noch das neueste Video. Hier kommt es zur letzten Folge. Und hier seht ihr kleine Katzenbabys. Und hier ist wie Boni abgestürzt, ist, nachdem wir uns Legend angeguckt haben und drei gesoffen haben.
Ja, das wird ein guter Nachmittag. Okay, macht es gut. Und werdet Patrons.
Go Hawks.
Ciao.